ME-CFS und Long-Covid betreffen nicht nur erwachsene Menschen, auch Kinder, auch Jugendliche sind betroffen. Wir haben es auch hier in der Sendung schon gehört. Menschen, die ja eigentlich ins Leben starten sollten. Ich habe kürzlich von einer Jugendlichen erfahren, die war eine fitte Sportlerin bis zu ihrer Infektion. Nach der Covid-Erkrankung konnte sie plötzlich mit Zahlen nichts mehr anfangen, sich auch gar nicht mehr konzentrieren. Die Probleme dieser jungen Frau, die haben sich nach mehreren Monaten gebessert. Aber was, wenn das nicht so ist, wenn das Kind nicht mehr zu Kräften kommt und dauerhaft und rund um die Uhr auf die Pflege der Eltern angewiesen ist? Das kann ich mit Elena Lierk besprechen. Sie ist Vorständin bei einem Verein, der die Eltern von Kindern, die an Long-Covid erkrankt sind, vernetzt. Schönen guten Morgen, Frau Lierk.
Ja, schönen guten Morgen, Frau Weber.
In Ihrem Fall ist Ihre Tochter betroffen. Ich weiß, sie ist 15 Jahre alt. Sie hat die Diagnose ME-CFS und ich weiß, dass es sie schwer getroffen haben muss, denn sie hat Pflegegrad 4. Wie geht's ihr und was ist Ihre Geschichte?
Ja, aktuell geht es meiner Tochter wie, glaube ich, einigen, die wir betreuen. Wir betreuen ja 700 Kinder, mehr oder weniger bei Deutschland verteilt. Bei ihr ist es so, dass es jetzt das fünfte Krankheitsjahr ist oder eigentlich schon fast das sechste. Das heißt, wir haben einen schleichenden Verlauf beobachten müssen. Wie Sie gerade gesagt haben, bei dem einen Kind wurde es besser. Bei uns ist es eher so, dass es sukzessive schlechter wird. Wir haben mittlerweile immer wieder auch Nächte, wo sie 24 Stunden lang nicht schlafen kann, wo sie einfach von Schmerzen mehr oder weniger begleitet wird, wo sie Tage hat, wo die Helligkeit zu doll ist, wo sie Geräusche nicht ertragen kann und von daher tatsächlich ja irgendwie am Leben verzweifelt, weil sie sagt, sie möchte so gerne in die Schule und zurück an ihrem Leben teilhaben und sieht, wie sie jetzt eigentlich ihre Geschwister größer werden und sie alles verpasst. Also von daher ist es eine Katastrophe und das ist milde ausgedrückt.
Wie geht es Ihnen?
Na, man lernt mit den Umständen zu leben tatsächlich. Also von daher gibt es keine Alternative. Ich habe letztens Franka Potente im Rahmen ihrer Krebserkrankung quasi gehört, gesagt, man wird einfach stärker mit der Erkrankung. So geht es, glaube ich, allen Eltern und Angehörigen, die Kinder betreuen, die Long-Covid, Post-Vac als auch ME-CFS haben. Man kann nur stärker werden. Zerbrechen ist keine Option. Man muss einfach für die Kinder da sein und versuchen, das Bestmögliche irgendwie aus so einem Alltag herauszuholen, der ja tatsächlich für die meisten 24 Stunden in ihrem Zimmer stattfindet, weil alles andere einfach zu einer Reizüberflutung führen kann und in der Regel auch dann zu einem Crash führt.
Jetzt würde ich Ihnen gerne einen Ton vorspielen von unserer Hörerin Petra, die berichtet das hier.
Leider ist die Versorgungslage für Long-Covid-Patienten in Berlin desaströs. Mein Sohn ist seit anderthalb Jahren betroffen von Long-Covid mit der Ausprägung ME-CFS. Und wir haben in Berlin de facto bis jetzt keine ärztliche Betreuung gefunden. Mir als Mutter zerreißt es das Herz, meinen Sohn so leiden zu sehen.
Ich erreiche Sie jetzt nicht in Berlin, sondern in Sachsen. Ist Ihnen das auch so gegangen oder haben Sie eine Praxis gefunden, die Sie unterstützt und weitere Unterstützung darüber hinaus?
Nee, tatsächlich kann man sagen, dass das kein Einzelfall ist, sondern flächendeckend für Deutschland zu beantworten ist. Es gibt natürlich einzelne Kinderärztinnen und Praxen, die sich dem Thema annehmen, aber in der Regel ist das ist die Stecknadel im Heulaufen finden. Von daher ist die Versorgungslage eine Katastrophe. Aufsuchende Versorgung ist noch viel schlimmer. Das heißt, das ist kein Einzelschicksal. Also egal ob Berlin, Sachsen und so weiter, kann man davon ausgehen, dass es weniger gibt, die versorgt sind, die tatsächlich genau wie die Mutter sagt, daran verzweifeln. Und wir haben auch jetzt zwar einen Kinderarzt, der uns begleitet, aber auch nur in diesem Kontext, also wir mussten den auch wechseln tatsächlich nach einem ständigen Auf und Ab mit dem anderen Kinderarzt. Und der jetzige, der ist zumindest so kooperativ, dass er mal nach Hause kommt, nach Kalea guckt, wenn irgendwas ist, mal Blut abnimmt. Aber es war ein langer Weg. Also wir haben 4 Jahre gebraucht, bis sich das quasi endlich ergeben hat. Und 4 Jahre in Kinderzeiten ist die Hölle. Also das ist nicht nur für Kinder eine Katastrophe, sondern für die Eltern, die tatsächlich zugucken, wie die Kinder leiden. Genau.
Wie sieht es drumherum bei Ihnen aus? Also in der Familie, in Ihrem Freundeskreis, in dem Ihrer Tochter, wie gehen die Menschen drumherum um mit dieser Erkrankung?
Na, tatsächlich muss man sich das als Isolation vorstellen, ne? Also über die Jahre wird der Kontakt einfach geringer. Man hat das Gefühl, die Kinder werden vergessen, man selber wird vergessen, die Familienkreise oder Freundeskreise ändern sich, werden kleiner. Der Radius wird ja auch kleiner. Es wird natürlich jetzt die letzten Monate, Jahre ein bisschen besser, weil einfach mehr Aufklärung da ist, weil mehr Verständnis erfolgt, weil viele natürlich auf solche Formate wie jetzt zurückgreifen können und sagen können, okay, es ist nicht eingebildet, es ist wirklich eine Erkrankung. Bei uns ist es so, dass Kalea noch Kontakt zu zwei guten Freundinnen hat, die in regelmäßigen Abständen von, sag ich mal, 3 Monaten mal vorbeikommen können für kurze Zeit, um mit ihr in Austausch zu treten. Danach braucht sie wieder super lange, um sich zu erholen. Die Klasse meldet sich 1-2 Mal im Jahr mit einer Karte und das ist lieb, aber letztendlich rettet das natürlich nicht vor der Einsamkeit. Und genauso geht es natürlich den Eltern, die einfach, wie Sie schon gesagt haben, 24 Stunden aufrufbereit sein müssen. Viele haben gar kein soziales Leben mehr. Ich versuche trotzdem natürlich meins aufrechtzuerhalten, aber das ist eine wahnsinnige Herausforderung, weil man ja immer gucken muss, wer kümmert sich dann um das Kind, welches man ja nicht mit einer klassischen Pflege gleichsetzen kann.
Nicht Genesen Kids e.V., so heißt Ihr Verein. Was ist Ihr Ziel? Also geht es um Selbsthilfe und Austausch für die Eltern, auch angesichts der Isolation, die Sie beschrieben haben und auch der Informationen, die man braucht, oder verfolgen Sie politische Ziele?
Naja, das Hauptthema ist tatsächlich als gemeinnützige Organisation, dass wir eben diejenigen, die, also die Kinder und Jugendlichen, die an Post-Covid, Post-VAC als auch ME-CFS erkrankt sind, unterstützen, dass wir natürlich wissenschaftliche Arbeit unterstützen, dass wir Aufklärung und Sensibilisierung der Öffentlichkeit als wichtigstes Thema tatsächlich uns angenommen haben. Aufklärung der Fachwelt über genau diese Erkrankung. Wir wollen natürlich Prävention unterstützen. Wir wollen vor allem natürlich auch Lehrkräfte, Eltern, Institutionen informieren und auch weiterbilden. Das heißt, diesbezüglich sind wir schon so ein Ansprechpartner für verschiedenste Bereiche, auch für die Politiker tatsächlich, engagieren uns auch im politischen Bereich, weil beispielsweise jetzt das Thema Bildung natürlich Ländersache ist, aber da ganz oft eben das Thema Schule, die Kinder kommen nicht in die Schule, kollidiert. Und daher bieten wir für die Eltern vor allem oder für die Angehörigen Workshops an, Seminare und Veranstaltungen, die sie kostenfrei bei uns online besuchen können, um sich mit diesem Thema und auch diesen ganzen sozialen Komplexen, die damit einhergehen, Jugendamt, Sozialamt, Pflegegrad, sich befassen können. Oder Rechtsanwälte, die einfach die Eltern in gewisser Weise beraten und unterstützen, damit sie nicht alleine sind, wie wir damals, die das jetzt quasi gegründet haben, den Verein. Das bin ja nicht alleine, sondern tatsächlich werde ich ja von großartigen Menschen im Vorstand unterstützt. Und wir haben ja alle einen riesen Leidensweg hinter uns, ne? Mit schwieriger Informationslage, mit vielen Vorwürfen, ob das jetzt, und dann beende ich den Satz gerne auch, aber tatsächlich ist das so prekär, weil letztendlich viele von uns mit dem sogenannten Münchhausen-by-Proxy-Syndrom konfrontiert werden. Was bedeutet, den Eltern wird vorgeworfen, dass sie die Kinder krank machen würden. Wir haben immer wieder regelmäßig Anfragen von besorgten Eltern, die Gefahr sehen, dass ihnen das Kind entzogen wird, weil das Krankheitsbild nicht bekannt ist, egal ob jetzt Long-Covid, Post-VAC, ME-CFS, und daher natürlich Schule, Jugendamt, Sozialamt gezwungen sind, Schritte einzuleiten, aber tatsächlich nicht hinterfragen, was eigentlich hinter dem Krankheitsbild steckt. Und von daher ist das tatsächlich das Wichtigste, eine Bewusstseinsbildung zu veranlassen, damit das nicht immer wieder passiert.
Das berichtet uns Elena Lierk, und dem entnehme ich, Frau Lierk, dass noch viel Aufklärungsarbeit nötig ist, um die zu leisten. Ja. Unter anderem hat sie Nicht Genesen Kids e.V. gegründet. Sie ist Vorständin des Vereins, steckt neben der Pflege ihrer Tochter da Kraft rein, und ich vermute, Frau Lierk zieht auch welche raus. Alles Gute für Sie und besten Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.